Alarmierende Zeichen der Endzeit. So lautet das erste Thema dieser Endzeitkonferenz Süd im April und Mai 2015. Ich grüße euch ganz herzlich dazu und freue mich, dass ihr in so großer Zahl gekommen seid. Ich möchte mit uns aufschlagen das Wort Gottes, die Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus und dazu durch Gottes Leitung einige Dinge sagen. Wir dürfen gerne mitlesen, Matthäus 24, ab Vers 1. Und Jesus verließ den Tempel und ging weg. Und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sagte zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sag uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt sein? Und Jesus antwortete ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt, das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Dann werden sie euch in Trübsal übergeben und werden euch töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst werden. Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, als Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Nun überspringe ich einige Verse, wo es auch um die große Trübsal nochmal speziell geht und auch in Bezug auf Israel ganz besonders ist. Aber ich lese ab Vers 32. Am Feigenbaum, und das steht ja für Israel, lernt das Gleichnis, wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr das alles seht, wissen, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sind Worte unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und wenn wir mit dem letzten Punkt beginnen, Israel, das ist ja das deutlichste Zeichen an der Weltenuhr, dann steht hier in Vers 34, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Viele haben spekuliert, was damit gemeint sein könnte. Im Griechischen steht hier Genea, das kann Generation, das kann Geschlecht heißen oder Art. Manche meinten die Generation seit der Staatsgründung, manche meinen die Art der Menschheit überhaupt und manche sagen auch, das Geschlecht der Juden wird nicht vergehen. Nach meiner Erkenntnis, die auch Stückwerkcharakter hat, ist es das, die Art der Juden, die nicht vergeht. Keiner kann sie ausrotten, bis das alles geschieht. Und der Herr Jesus sagt voraus, dass Israel am Ende wieder als Staat entstehen wird. Der Feigenbaum wird wieder grünen und das ist sicherlich das deutlichste Zeichen an der Weltenuhr. Heute haben wir aber das Schwerpunktthema alarmierende Zeichen der Endzeit. Es geht eher um negative Entwicklungen und ich werde auch, so der Herr will und wir leben am Samstagmorgen, speziell auch über Verfolgung und Verführung der Gemeinde sprechen. Gerade haben wir ein Lied gehört, wie das Blut der Märtyrer vom Boden der Erde aufschreit. Gerade in unseren Tagen erleben wir das ganz massiv, wo diese ISIS, diese Mördergruppe wütet und sich immer mehr ausbreitet. Bis in die ganze Welt wollen sie ja ihr Kalifat errichten. Und wo man hinschaut, stehen ja auch schon Moscheen. Also wir sind in die Endzeit der Endzeit eingetreten. Jetzt möchte ich etwas Ungewöhnliches machen. Ich habe einfach mal, um einige Beispiele zu nennen, eine Zeitschrift hier mitgebracht. Die habe ich letzte Woche in Hohe Grete mitgenommen. Ich selber habe sie nicht abonniert. IDEA Spektrum Nummer 17 vom 22. April 2015 und möchte einmal eine beliebige Nummer, man könnte auch eine Tageszeitung nehmen oder hier eine christliche Nachrichtenzeitung nehmen und einiges damit durchgehen, was gerade so in unseren Tagen so geschieht. Ich möchte einfach mal ein paar Dinge aufschlagen aus dieser Nummer, manche haben es vielleicht auch abonniert, was da so geschrieben ist, damit es auch für uns ganz aktuell wird. Da steht schon auf Seite 3, Kirchentag, warum dürfen wir nicht mitmachen? Messianische Juden dürfen beim Kirchentag nicht mitmachen. Ich will jetzt diese Meldungen kurz was lesen draus und dann nur ganz kurz aus meiner Sicht kommentieren. In IDEA steht ja leider manches auch unkommentiert und das ist nicht immer so schön dann. Wir müssen schon die Entwicklung auch kommentieren. Und hier steht oder schreibt Anatoli Uschomirski, Pastor der messianisch-jüdischen Gemeinde Shema Israel in Stuttgart, dass beim Kirchentag alle dabei sind, aber nicht die messianischen, jesusgläubigen Juden, die dürfen nicht mitmachen. Und uns gesagt, ich freue mich, dass sie da nicht mitmachen dürfen. Ich würde auch nicht freiwillig hingehen, wenn ich dürfte. Ja? Weil der Kirchentag hat einen so großen Pluralismus inzwischen, es ist immer extremer geworden die letzten Jahrzehnte, dass wirklich alles Platz hat, außer die messianischen Juden. Und die messianischen Juden stehen für wen? Für Jesus Christus. Darf man so deutlich sagen? Was schreibt dieser messianische Jude? Er sagt hier in IDEA Heft, bei einem vergangenen deutschen evangelischen Kirchentag wurde der Dalai Lama als geistlicher Star gefeiert. Und muslimische Gruppen und Vereine haben einen Platz am Markt der Möglichkeiten. Religiöse Toleranz wird großgeschrieben. Nur wir dürfen nicht teilnehmen. Nach Ansicht des Kirchentagspräsidiums verfolgen wir Juden missionarische Absichten. Wir sind sehr enttäuscht, schreibt dieser gläubige Jude oder Judenchrist, wie man es auch nennen will. Ja. Wir sind sehr enttäuscht, dass wir unsere Bewegung nicht präsentieren können, obwohl Jesus selber Jude war. Er wusste sich zunächst zu seinem eigenen Volk gesandt, damit Juden ihn vor allen anderen Völkern bezeugen können. Das haben die ersten jesusgläubigen Juden aufrichtig getan. Doch nach 2000 Jahren werden ihre Nachfolger von der EKD und ihrem Kirchentag abgelehnt. Also auch ein Apostel Petrus, ein Apostel Johannes und alle Apostel aus Israel hätten heute keinen Platz auf dem Kirchentag. Ist uns das bewusst? Gehen wir dann hin? Ja, ich denke, wir sind dort fehl am Platz. Und traurig stimmt mich auch, Entschuldigung, wenn ich es auch so offen sage, wir sind ja unter uns, dass jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Christustag im Kirchentag integriert ist. Ich war selber über 10 Jahre Mitglied im Trägerkreis des Christustages. Früher hieß er ja, als ich dabei war, Gemeindetag unter dem Wort. Ich bin dann schon in den 90er Jahren ausgetreten, weil ich gemerkt habe, wir können auch da die liberale Entwicklung nicht mehr aufhalten, auch im Gnadauer Pietismus und so weiter und so fort. Es ist immer liberaler geworden, moderner und zeitgeistiger, ökumenischer. Und jetzt ist man so weit, dass man nicht mehr diese Berührungsängste hat, schon lange nicht mehr zu den liberalen Kirchenpräsidenten und Bischöfinnen, die es ja nach Bibel gar nicht gibt. Es gibt keine Bischöfinnen und auch keine Pastorinnen laut Bibel, sondern es ist ein Amt, das Brüdern vorbehalten ist, das nur nebenbei gesagt. Aber das ist ja heute alles nicht mehr modern. Man geht ja nicht mehr von der Bibel aus, sondern vom Zeitgeist. Also das war jetzt mal nur die erste Meldung, Seite 3. Jetzt blättern wir einfach mal weiter in IDEA Spektrum. Seite 6 lesen wir auf der Flucht. Muslime werfen Christen über Bord. Aber vielleicht auch schon gehört. Nicht? Diese Massenflucht aus Afrika, ja, wovor fliehen die denn alle? Ich denke, die meisten vor dem Islam. Natürlich auch vor dem wirtschaftlichen Elend, aber vor diesem islamischen Terror. Aber auch Muslime fliehen vor ihren eigenen Glaubensgenossen. Gemäßigtere Muslime wahrscheinlich, die gibt es natürlich auch. Ja? Wir wollen nicht alles über einen Kamm scheren. Aber da haben also Muslime, Christen, natürlich, wir reden jetzt mal ganz allgemein von Christen, ins Herz kann nur Gott schauen, aber solche, die keine Muslime waren, über Bord geworfen. Das war eine Meldung. Dann geht es weiter, auf Seite 9 kommt dann die gerade gegenteilige Meldung. SPD sagt, Judentum, Christentum und Islam gehören zusammen. Ja, muslimische Staatsministerin, alle drei Religionen haben die gleichen Wurzeln und so weiter. Ich will jetzt das nicht alles vorlesen. Wenn wir dann nochmal weiter blättern, dann kommt schon wieder eine Schreckensmeldung auf Seite 11. Christen werden lebendig verbrannt. Zwei Muslime übergossen den 14-jährigen Christen Nuaman in der pakistanischen Metropole Lahore mit Benzin und steckten ihn an. Ja, und dann sagt hier die SPD-Ministerin, die türkische Wurzel hat von ihrem Namen her, Özyurt, oder wie sie heißt, sagt, es sei alles das Gleiche. Warum werden dann von Muslimen, wenn es doch der gleiche Gott ist, warum werden dann Christen bei lebendigem Leibe verbrannt? Irgendwas passt doch da nicht zusammen. Und dann die nächste Seite, noch schlimmer. Hier, wer das erkennen kann. Grausames Massaker mitten in der Wüste. Islamisten erschießen in Libyen 30 Christen. Ihr Christen werdet selbst im Traum nicht sicher sein, sagt die IS. Sie wollen durch diese Terrorvideos Angst und Schrecken einjagen und auch unsere Regierungen gefügig machen, dass man auch hier dem Islam nichts mehr in den Weg legt. Und wenn Bürger und Bürgerinnen gegen die Islamisierung protestieren, werden sie in die rechtsradikale Ecke gesteckt. Dann kommt auf der nächsten Seite auch eine Meldung, und das, oder auf der gleichen Seite noch zwei Meldungen, die zeigen, warum der Islam hier so leichtes Spiel hat bei uns. Es hat ja alles seine Ursachen. Es liegt auch an unserer sogenannten Pseudochristenheit oder Pseudokirchlichkeit im Westen. Wenn ich da lese jetzt, auch in Idea, Seite 12, USA, die Verweltlichung der Amerikaner schreitet schnell voran, da wundert man sich nicht, weil die christliche Substanz immer mehr verloren geht. Und in dieses Vakuum strömen jetzt die heidnischen Religionen ein. Alarmierende Zeichen der Endzeit. Und auf der nächsten Seite, Christliches vermischt mit Buddhismus. Mehr als jeder fünfte Deutsche greift auf die Lehren völlig unterschiedlicher Religionen zurück. Buddhistische Juden, buddhistische Christen, alles Mögliche gibt es heute. Und wenn ich in solche Baumärkte gehe, dann fällt mir auf, dass es immer mehr Götzenfiguren gibt für die Gärten. Habt ihr das auch schon gesehen? Oder ist es nur in Pforzheim so? Ja, es ist wohl auch flächendeckend, dass hier überall diese Buddha-Köpfe massenhaft verkauft werden. Wenn das da so angeboten wird, dann musst du auch einen Markt haben. Wir sehen, wie auch hier die Glaubenslosigkeit zunimmt. Und erst vor wenigen Tagen habe ich erfahren, und das wundert einen auch nicht, wenn man sieht, die bibelkritische, liberale Theologie des Unglaubens, dass in Deutschland über 500 kirchliche Gemeindehäuser und Kirchen demnächst zum Verkauf stehen, ja, bundesweit gesehen. Also vor dem Jahr der Reformation geht die evangelische Kirche immer weiter zurück. Leider ist es so, dass dass viele Kirchen unterwandert wurden von den 68ern, die an sich nichts mit biblischem Glauben am Hut haben, sondern die einfach ihre Systemveränderung durchziehen wollen. Und die haben es geschafft bis auf viele Bischofsstühle und haben da viel Einfluss gewonnen. Wenn wir jetzt weiterblättern, Idea, die nächste Meldung, da kann man, wenn man Muslim wäre, nur den Kopf schütteln. Sollten Pfarrer Tiere segnen? Wird hier ernsthaft diskutiert in Idea, ohne Kommentar, nur Pro und Contra. Nicht? Sollen Pfarrer Tiere segnen? Und dann sagt hier ein Pfarrer aus Karlsruhe, er ist nicht irgendwer, sondern Studienleiter an der Evangelischen Akademie in Baden. Hermann Witter, Karlsruhe, sagt, zum biblischen Auftrag, über Tiere zu herrschen, gehört, um Gottes Segen für das Tier zu bitten und so weiter. Ich mag auch Tiere, aber wir dürfen Tiere nicht wie Menschen behandeln, bei aller Tierliebe. Es gab ja auch schon Tiergottesdienste und da gab es sogar Todesopfer. Wisst ihr was? Die Schnaken, die in die Fernsehscheinwerfer geflogen sind von den Fernsehbeleuchtungslampen. Hat man natürlich im Fernsehen übertragen, dass da die Ochsen und die Schlangen und alles Mögliche im Gottesdienst sich da befunden haben. Ich würde solche Gottesdienste nicht besuchen können. Ja, dann, wenn wir weiterblättern, mal ein bisschen, ich möchte jetzt nicht das ganze Idea hier lesen, aber noch zwei Dinge hier mindestens. Dann kommt hier eine Meldung über Pastor Gero Kochlofius. Sein Vater hat ja auch mal schon gesprochen, soweit ich weiß. Gero Kochlofius, da gab es eine Sendung, die Schwulenheiler, nochmal ein ganz anderes Gebiet. Aber das zeigt auch, Muslime verachten die westliche Gesellschaft aus diesem Grund. Das kann man auch verstehen irgendwie, ja. Schwulenheiler wird vorgeworfen, wenn man sagt, dass homosexuell orientierte Menschen frei werden können von dieser Fehlprägung. Von der Bibel her ist es eine Fehlprägung und Sünde. Aber dann wurde dieser Pastor angegriffen. Und wie ist man vorgegangen in der Presse? Man hat eine Meldung gebracht, dass eine, wie alt war die Frau jetzt? Manche haben es sicherlich gelesen. eine ziemlich alte Frau aus der Kirche ausgetreten sei, eine Marie, 84 Jahre, ja, aus der Gemeinde dieses Pastors Koklofius, weil er gesagt hätte, dass ausgelebte Homosexualität nicht dem Willen Gottes entspreche. Und das hat die Presse, die Massenmedien haben das groß veröffentlicht. Wenn aber tausende Christen, auch viele unter uns, aus den Kirchen ausgetreten sind, gerade aus dem gegenteiligen Grund, weil wir sagen, das gehört nicht in die Kirche, ja, dann wird keine einzige Meldung darüber gebracht. Merkt ihr, wie mit zweierlei Maß gemessen wird? Das sind alarmierende Zeichen der Endzeit. Gestern Abend habe ich noch im Radio Nachrichten gehört und da kam die Meldung, dass der oberste Gerichtshof der USA jetzt darüber entscheiden wird, ob die letzten 13 Bundesstaaten, die die Schwulenehe noch nicht eingeführt haben, das jetzt auch einführen müssen in den USA. Die meisten haben es bereits eingeführt. Also auch da die Aufweichung des ehemals christlichen Abendlandes, die ist also weit fortgeschritten. Der Herr Jesus hat ja gesagt, wir haben es gerade gehört, weil die Ungerechtigkeit, man kann auch sagen, die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist nicht mehr die Liebe Gottes, das ist eine fleischliche Liebe, die heute verbreitet wird als Liebe, aber nicht die Agape-Liebe Gottes. Ja, dann kommt die nächste Meldung, Pastorinnen auf dem Vormarsch. Sie haben bald den Gleichstand mit den Männern. Ich habe ja schon erwähnt, von der Bibel her gibt es das gar nicht, Pastorinnen. Und dann der badische Landesbischof, ich bin ja selber auch Badener von Haus aus, sagt jetzt auch ganz offiziell, es gibt sexuelle Vielfalt. Cornelius Bundschuh will die Diskriminierung von Homo-, Trans- und Intersexuellen in der Landeskirche beenden. Ja. Und wenn man dann noch weiß, dass das genau Hand in Hand läuft mit der grün-roten Landesregierung hier im Ländle, Baden-Württemberg, wir gehen da nicht ohne Grund auf die Straße dagegen und protestieren, dass nämlich nicht nur in den Schulen dieser Bildungsplan durchgedrückt werden soll, wo alle sexuellen Perversionen den Kindern vom Kindergarten an schon beigebracht werden sollen. Ja. Nicht nur in den Schulen, sondern jetzt auf allen Ebenen der Gesellschaft. Es gibt jetzt einen Aktionsplan, der soll noch vor der Sommerpause durchgedrückt werden in der Landesregierung hier, im Landesparlament, mit den Stimmen, die sie momentan noch haben hier im Süden, momentan noch. Ja, versteckter Aufruf, das zu ändern. Aber solange sie noch an der Macht sind, versuchen sie jetzt alles durchzudrücken, und zwar einen Aktionsplan in allen gesellschaftlichen Ebenen. In Parteien, in Vereinen, in Sportvereinen, im Kleintürzichterverein, in den Kirchen, überall lesbisch, schwul, bisexuell, homosexuell, transsexuell, queer. Es soll alles das Gleiche sein. Oder praktisch, man hat ja jetzt in Schweden schon ein drittes Geschlecht eingeführt. Neben er und sie gibt es jetzt ein Hen oder wie das heißt, ja. Was auch immer das ist. Jedenfalls, es ist nicht zum Lachen, es ist einfach nur traurig und eine endzeitliche Situation. Jetzt habe ich einfach gedacht, ja, ich kenne das Thema auch systematisch beleuchten, aber ich habe jetzt mal ein paar aktuelle Beispiele aus irgendeiner Zeitung jetzt mal genommen. Und ich will das auch nicht jede Woche lesen, deshalb habe ich es auch nicht abonniert, aber es soll jetzt keine Abwerbung sein. Wer will, kann das gerne lesen. Aber mir wird es ja regelmäßig übel, wenn ich diese Dinge und diese Meldungen lesen muss. Meine Entscheidung ist, vor allem das Wort Gottes zu lesen, und ich habe schon vor einigen Jahren es aufgegeben, gegen diese ganzen Entwicklungen zu kämpfen. Uns ist wichtiger, biblisch Gemeinde zu bauen, Menschen noch zu rufen zum Glauben. Wo soll dieses Vakuum gefüllt werden, wenn immer mehr Leute aus den Kirchen austreten? Die brauchen ja eine neue geistliche Heimat. Und da sind wir aufgerufen, diesen Leerraum zu füllen, indem wir ihnen geistliche Oasen anbieten. Und wenn es auch nur ein Hauskreis ist, eine Hausgemeinde, eine kleine Versammlung oder auch eine größere, so wie es der Herr schenkt, aber dass wir uns nicht irgendwie ganz resigniert zurückziehen, sondern mit des Herrn Hilfe einfach weiter Gemeinde bauen. Und wenn es auch im ganz kleinen Rahmen ist oder auch in solchen Konferenzen wie hier, wo sich dann viele einsame Geschwister treffen, die in ihren Gemeinden oft keine Heimat mehr haben. Ich will jetzt gar nicht fragen, wer alles geistlich schon heimatlos ist, durch diese ganzen Entwicklungen. Ich denke, es sind etliche hier. Und da bieten solche Konferenzen eine gute Möglichkeit, sich auch gegenseitig zu ermutigen. Jetzt möchte ich nochmals eingehen, Vers für Vers, auf einiges, was wir gelesen haben in Matthäus 24. Es heißt gleich am Anfang, Jesus verließ den Tempel und ging weg. Das ist für mich nicht nur ein geografischer Vorgang, dass der Herr Jesus damals aus dem Tempel ging, sondern damit hat sich auch Gott aus dem Tempel zurückgezogen damals, weil sie haben ihn abgelehnt. Die religiöse Führungsschicht in der weit überwiegenden Zahl hat den Herrn Jesus abgelehnt. Sie hatten ihn noch in Streitgespräche verwickelt und alles Mögliche versucht, ihn zu überführen. Und dann haben sie ihn ja zur Kreuzigung als Unschuldigen verurteilt, ein schrecklicher Frevel. Aber es war notwendig zu unserer Erlösung. Ja, wir wissen, dadurch hat das sündlose Lamm, unser Heiland, uns freigekauft von der ewigen Verlorenheit. Jesus verließ den Tempel und ging weg. Was würde Jesus wohl heute tun in manchen Tempeln, in manchen Kirchen oder Gemeinden, was da auf dem Kirchentag jetzt zum Beispiel abläuft? Im Grunde ist es das Gleiche geschehen. Der Herr Jesus ist nicht mehr dort. Es gibt vielleicht schon noch Gläubige. Ich will nicht sagen, dass da jetzt nur alles Ungläubige hingehen. Viele wissen auch gar nicht, was da alles läuft. Und ja, aber versteht, Gottes Geist hat sich zurückgezogen, auch heute aus vielen solchen Vereinigungen, die sich noch Kirchen nennen. Wenn unbiblische Dinge, ganz klar unbiblische Dinge und Praktiken in euren Gemeinden hier eingeführt werden, dann gibt es zwei Stufen für den Gläubigen. Erstens auftreten, zweitens austreten. Immer erst versuchen aufzutreten. Aber wenn man nicht mehr darauf hört, wenn das Wort Gottes bibelkritisch wegrelativiert wird, wenn man die biblischen Bedenken nicht mehr ernst nimmt, dann muss man sich selber absondern vom Bösen, dass man sich nicht teilhaftig macht fremder Sünden. Jesus verließ den Tempel und ging weg. Und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Und das waren prachtvolle Steine, riesige Mauern und mit Gold überzogen. Ich kann das jetzt nicht ausführlich beschreiben. Aber der Herr Jesus sagt jetzt ein ganz hartes Wort. Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Und das geschah 70 nach Christus. Heute steht nur noch ein Rest der Umgebungsmauer, die sogenannte Klagemauer. Aber der Tempel selber ist nicht mehr vorhanden. Und es braucht auch keinen Tempel mehr in der Gemeindezeit. Denn unser Leib, ja, die biblische Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. Da soll der Herr wohnen können, gereinigt durch das Blut Jesu, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und auch unsere Gemeinden. Wir müssen den Sauerteig der Sünde und Vermischung hinausfegen. Und er will immer wieder hineinkommen. Und wir müssen bei unserem eigenen Herzen anfangen, immer wieder Buße tun, uns reinigen lassen durch das kostbare Blut unseres Heilandes. Dann wohnt der Herr in unserem Herz und auch noch in unseren Kreisen oder Gemeinden. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sagten: Sag uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt sein oder des Zeitalters? Sie fragen, wann der Tempel zerstört wird, das hat sie schockiert. Ja. Aber sie fragen auch, was das Zeichen ist, wenn der Herr wieder kommt und auch das Ende überhaupt der Welt oder des Zeitalters, wie man es auch jetzt deutet. Und der Herr Jesus beantwortet alle drei Fragen. Und Prophetieauslegung ist deshalb so schwierig, weil sich die Antworten durchschlingen. Ja, es ist manches, hat sich im ersten Jahrhundert erfüllt, was dann folgt. Manches aber hat sich bis heute noch nicht erfüllt. Manches erfüllt sich auch vor unseren Augen. Und so muss man Prophetie immer mehrstufig verstehen. Nicht so einseitig oder einstufig. Dadurch kommt es zu falschen Auslegungen. Es gibt Fehlauslegungen, die sagen, alles habe sich schon im ersten Jahrhundert erfüllt. Alles, was jetzt hier folgt. Und dann deuten sie die Römerheere als die Heuschrecken in der Offenbarung und so weiter und so fort. Aber das passt alles gar nicht zusammen. Das wird dann symbolisch umgebogen, bis es in das Schema passt. Aber so darf man dem Wort Gottes nicht umgehen. Nein, es gibt eine mehrstufige Erfüllung. Das ist immer wieder das Geheimnis der Prophetie. Zum Beispiel die Flucht, die da geschieht, 70 nach Christus. Die Gemeinde ist vorher schon geflohen, als sie gehört haben, dass die Römerheere kommen, genau weil sie wussten, dass der Herr es vorausgesagt hat. Wenn ihr seht, dass das kommt, dann flieht auf die Berge. Und sie sind schon vor 70 nach Christus aus Jerusalem herausgegangen. Und natürlich, die Zeichen der Endzeit mehren sich, bevor der Herr wiederkommt. da mehren die sich. Und da sollen wir bereit sein. Wir dürfen keinen Termin berechnen, können wir auch nicht. Das sagt der Herr auch später, an einer Stelle Zeit und Stunde weiß niemand. Das ist im Vatergeheimnis Gottes verborgen. Aber wir sollen die Zeichen der Zeit beachten. Und ich habe ja einiges genannt, könnte noch viel mehr nennen. Und wie gesagt, am Samstag möchte ich noch ausführlicher auf die Verfolgung, aber auch besonders auf die Verführung der Christen, der Gemeinden eingehen. Das ist mir sehr am Herzen, auch da gerade zu warnen. Wisst ihr, was auf Bestseller Platz 1 steht zurzeit, auch in IDEA zu lesen, bei den christlichen Bestsellern oder sogenannten christlichen Bestsellern, meistverkauften Büchern? Nicht die Bücher des Jeremia Verlags, der da draußen so schön aufgebaut hat, würde ich mich natürlich freuen, ja, aber ist leider nicht so. Auf Platz 1 steht ein Buch von Sarah Young. Ja. Ich weiß gar nicht, welches derzeit, aber immer wieder Sarah Young. Und sie schreibt in der Ich-Jesus-Form. Darf ein Mensch so schreiben? Liebesbriefe von Jesus? Ja. Ich halte sowas für einen Frevel, für eine Gotteslästerung. Und es kann nur ein falscher Geist sein, der sich eines solchen Schreibmediums bedient. Ich habe das Buch gar nicht gelesen. Mir reicht schon der Titel, ich sage es ganz offen. Ja. Ich möchte es gar nicht lesen, sowas. Liebesbriefe von Jesus. Ich habe den Liebesbrief Gottes in der Bibel. Ich brauche keine neuen Bibeln. Es steht am Ende der Bibel, wer etwas hinzufügt, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und es kann noch so schön und so fromm klingend formuliert sein. Wir dürfen niemals in der Ich-Jesus-Form irgendwelche neuen Offenbarungen von uns geben. Sonst fügen wir etwas zur Bibel hinzu und das widerspricht dem Wort Gottes. Das kann nicht von Gott sein. Könnt ihr dem zustimmen?
Ja.
Aber wieso kaufen dann so viele, die sich Christen nennen, solche Bücher? Nicht? Dass das auf Bestsellerliste Platz 1 steht. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Der Herr Jesus, als er gefragt wird, welches sind denn diese Zeichen, da kommt als erstes die Warnung, seht zu, dass euch niemand verführt. Die Warnung vor der Verführung. Warum steht die ganz oben, noch vor den Kriegen und Erdbeben? Gerade haben wir auch wieder schreckliche Erdbeben davon gehört, ja, in Nepal. Aber warum kommt als allererstes die Warnung vor der Verführung? Das Allerschlimmste und Gefährlichste, ja, genau. Weil das kann unser ewiges Leben kosten. Und das andere nur unseren Leib. Ein Erdbeben, da, wenn ich gläubig bin, dann komme ich direkt zum Herrn, ja, wenn ich da von der Erde verschlungen werde. Es ist zwar hart, und gerade auch für die Angehörigen, aber dann bin ich sofort beim Herrn, wenn ich ein Kind Gottes bin. Aber wenn ich verführt werde, wenn falsche Lehren sich in mein Herz einnisten, ja dann, wo komme ich dann hin nach dem Tod? Wohl eher nicht zum Herrn, ja, dann wahrscheinlich in die Hölle. Sicher, unser aller Erkenntnis ist Stückwerk. Wir können nicht alles komplett verstehen, auch nicht, was in der Bibel steht, nicht alles verstehen. Aber wo Dinge ganz klar im Widerspruch stehen zum Wort Gottes, da ist es Verführung. Und da müssen wir uns abgrenzen, da müssen wir auch warnen. Ich sage es mal in aller Bescheidenheit. Ja. Zum Beispiel, wer neue Bibeln schreiben will, wer etwas hinzufügt zum Wort Gottes. Die ganzen Sekten, das ist alles Verführung. Ich habe in meinen Büchern verschiedene Beispiele für falsche Christus und falsche Propheten aufgelistet. Ich will jetzt nur ein paar Namen einmal nennen. Falsche Christusse zur Zeit, die also sogar sich auf eine Stufe mit dem Herrn Jesus Christus stellen. Kann jemand von euch vielleicht einen Namen sagen? Kennt ihr so jemand?
Ja, die
Moonsekte. Moonsekte, ja, San Myung Moon, der ist gestorben inzwischen.
Der Ivo Sasek.
Ivo Sasek, ja. Habt ihr meine Bücher schon gelesen? Oder? Ach so, ja. Weil das wissen viele nicht. Ja. Aber ich habe seine Schriften im Original und da stehen Dinge drin, die sind unglaublich. Ja. Wer mich verwirft, verwirft Christus. Nur wenn ich vor dem Thron des Vaters einstehe, kann dieser Mensch begnadigt werden. Und jede Zeit hat ihren Christus. Und das ist die organische Christusgeneration. Wenn man an ihn angeschlossen ist, dann ist man in Christus. Und also das ist auf einer Stufe wie Christus. Das ist ein falscher Christus. Und das hat sehr viel Einfluss, gerade auch in frommen Gemeinden, wenn sie dann noch mehr wollen. Das ist ganz gefährlich, wenn man diese Haltung hat. Ich will noch mehr, noch mehr, noch mehr vom Herrn. Ja, da kann man sehr schnell abrutschen in eine sektierische Lehre hinein. Das größte Wunder sind Jesu Wunden. Und wenn wir das erkannt und angenommen haben, dann sind wir gerettet. Der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus. Ivo Sasek, ist gut, dass das genannt wurde. Ich habe das auch in dieser Schrift hier genannt. oder Abdrushin wäre zu nennen, Jiddu Krishnamurti, Father Divine, Visarion in Sibirien, der New Age Christus und wie sie alle heißen. Aber es gibt noch viel mehr falsche Propheten. Die gab es schon in alttestamentlicher Zeit auch. Da standen einem wahren Propheten hunderte Falschpropheten gegenüber. Zum Beispiel Micha ben Jimla gegen hunderte Falschpropheten. Oder auch ein Elia gegen hunderte falsche Priester von Baal. Ja. Also immer schon war das Echte in der Minderheit. Und der Herr Jesus sagte auch, die kleine Herde wird am Ende sein. Und er sagt auch, werde ich Glauben finden auf Erden, wenn ich komme. Also wir dürfen und können heute leider keine großen Erweckungen mehr erwarten in der Endzeit. Es geht immer um den Einzelnen. Deshalb ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier ist. Wir predigen auch immer zu Einzelnen, nicht zu der Masse. Ja. Das ist ganz wichtig auch für Verkündiger. Natürlich würden wir uns freuen, wenn jetzt eine große Massenerweckung ausbräche. Aber das ist auch eine Verführung. Schon seit Jahrzehnten wird von pseudocharismatischen Kreisen verkündet, jetzt kommt die große Erweckung. Ja, und was ist passiert? Leider nicht. Wir hätten uns auch gefreut, aber es ist leider nicht so. Der Abfall, ja, genau. Der Herr Jesus sagt voraus, es wird ein Abfall kommen am Schluss vom Glauben. Und es gibt aber auch manche anderen, auch sehr frommen Kreise, ich schätze auch viele Brüder, aber die sagen, ein Christ kann nicht vom Glauben abfallen. Da muss ich euch als Gegenbeweis nur mein Adressbuch zeigen, was ich mal vor 20 Jahren angelegt habe. Da stehen viele Namen von führenden Evangelikalen drin, mit denen ich schon viel Kontakt hatte, früher auch eng zusammengearbeitet habe. Ich kann heute über die Hälfte dieser damaligen Brüder nicht mehr anrufen, weil die wo ganz anders stehen. Ja? Ich urteile nicht über ihr Heil oder ihren Herzenszustand, aber entweder sind sie in die Extremcharismatik abgerutscht oder in die liberale Theologie oder sie sind abgerutscht in die Emerging Church und was auch immer. Oder wollen staatliche Anerkennung für ihre Akademien und was es alles inzwischen gibt. Und das ist ein ganz anderer Geist, ein Weltgeist, ein ökumenischer Geist hat sich eingeschlichen. Einer dieser früheren Brüder oder Bekannten von mir hat einmal gesagt, uns unterscheidet vor allem ein Punkt, hat er zu mir gesagt. Und da ist mir erst klar geworden, was uns unterscheidet eigentlich. Ich habe das vorher gar nicht so gemerkt. Er hat gesagt, du sonderst dich ab, ich sondere mich nicht ab. Das war ein führender Evangelikaler, ich nenne es hier keine Namen, die könnt mich nachher fragen, mit dem ich früher eng zusammengearbeitet hatte. Und also ich sondere mich ab und er nicht. Er sieht es als negativ, wenn ich mich absondere. Ja? Ich sehe es aber als negativ, wenn er sich nicht absondert. Ja, wovon absondert? Wovon müssen wir uns denn absondern? Von der Sünde natürlich, aber auch von einer immer lauer gewordenen Christenheit, die nicht mehr, ich möchte es mal so sagen, auf dem schmalen Weg wirklich wandelt, sondern alle möglichen Dinge hereinholt. Pseudocharismatik, Ökumenismus, Zeitgeist, Theologie, Feminismus, ich könnte Bibelkritik vor allem auch, das ist ja auch an vielen ehemaligen Bibelschulen eingedrungen und ihr merkt ganz genau, wenn sich Werke umbenennen, wenn es keine Bibelschulen mehr sind, auch keine Missionswerke mehr, viele haben den Begriff Mission aus ihrem Namen gestrichen, dann muss man fragen, was ist da eigentlich los? Ist es wirklich nur aus Angst, dass man die Missionare nicht mehr reinkriegt in die Länder oder ist auch das so eine schleichende Programmänderung im Hintergrund? Auch manche Gemeindewerke haben sich umbenannt, die früher vorne Brüder stehen hatten, die heißen jetzt irgendwie ganz anders. Ja. Klar, es ist auch der Zeitgeist. Man will auch hier der Emanzipation gerecht werden. Aber damit kommt auch eine immer stärkere Auflösung der biblischen Glaubensgrundlagen. Verführung, falsche Christusse, falsche Propheten. Vielleicht noch ein paar Namen nennen von falschen Propheten. Aus den klassischen Sekten ist das zum Beispiel, ich sage jetzt den Namen und ihr sagt die Sekte, ja, dass ihr wieder wach werdet. Joseph Smith, Mormonen, Mary Baker Eddy, christliche Wissenschaft, also ist weder christlich noch wissenschaftlich, aber nennt sich eben so. Ja, ich habe das in meinen Büchern erklärt, ich kann das jetzt nur stichwortartig sagen. Baha'u'llah oder BAP, Baha'i-Religion, ist eine richtige religionsvermischende Religion. Charles Taze Russell, Zeugen Jehovas. Rudolf Steiner, Anthroposophie. Gabriele Wittig, Heimholungswerk, universelles Leben. Also ihr seid echt super gut. Ich freue mich, dass ihr euch so gut auskennt. Und ihr wisst, dass das falsche Propheten sind. Ne? Und es gibt aber eben auch in diesen pseudocharismatischen Kreisen auch viele falschen Propheten. die auch große Erweckungen oder Wunder oder irgendwas vorausgesagt haben und es ist dann nicht eingetroffen. Und wenn man etwas voraussagt und es nicht eintrifft, dann ist man ein falscher Prophet. Ja. Ich bin auch sehr vorsichtig geworden mit Wetterprognosen. Hat auch schon mal einer gesagt, ich möchte kein falscher Prophet werden. Ja. Gut, das sind jetzt harmlose Dinge, aber es gibt auch wirklich gravierende Dinge, dass einem Menschen Heilung versprochen wurde, das sei direkt vom Herrn offenbart worden und er ist dann doch nicht gesund geworden. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Gott kann auch heute noch heilen und Wunder tun, bin ich überzeugt. Ja. Aber gemäß Jakobus 5, der rufe die Ältesten zu sich, bekenne seine Sünden, er wird dann gesalbt und der Herr wird ihn aufrichten. Es steht nicht da, dass er auf jeden Fall geheilt wird, aber aufgerichtet. Die Sünden werden vergeben, er wird gestärkt im Glauben, dieser Mensch. Ja. Und so soll heute Heilung geschehen, nicht als Sensationsmache irgendwie auf der Showbühne. Auch da sollte man sehr vorsichtig sein. Ja, aber wir wollen ja noch auf weitere Zeichen der Endzeit eingehen. Die Zeit läuft uns natürlich davon, aber ich möchte auch noch einiges sagen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt, das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Volk gegen Volk, Königreich gegen Königreich wird sich erheben. Man dachte ja schon, dass der Ost-West-Konflikt beigelegt sei. Und zurzeit haben viele Angst vor einem neuen, sogar globalen Krieg. Ja. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, wer hier eigentlich der Aggressor und Angreifer ist. Oder kann man das so einfach sagen? Was meint ihr denn? Wer ist eigentlich der Aggressor dieser Sache? Wer? Der Teufel sowieso. Ja, natürlich. Der Teufel steht hinter all diesen negativen Endzeitzeichen. Aber jetzt politisch gesehen, die einen sagen Amerika, die anderen Russland. Es sind alles keine Engel. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt und ich will keine Regierung hier verklären. Aber wenn man immer sagt, Russland hätte ja angefangen, muss man sagen, Amerika genauso mit seiner Expansion. Und die EU ist ja nur ein Satellit von Amerika. Also das ganz kurz zur globalen Situation. Wir wollen hier nüchtern die Dinge sehen von der Bibel her und es muss sich auch erfüllen. Der Herr Jesus hat gesagt, es muss so geschehen. Wir wünschen uns keine Kriege, aber wenn es das Wort Gottes so sagt, dann rechnen wir realistisch damit, dass es so kommen muss. Und wir wollen aber auch beten für unsere Politikerinnen und Politiker, jetzt rede ich mal gendergerecht. Also, ich will mich da nicht anpassen, aber höflichkeitshalber kann man es auch mal so sagen. Es gibt ja übrigens keine Studenten mehr, sondern nur noch Studierende und so. Ja, das ist diese gendergerechte Sprache, da komme ich auch noch drauf, wenn die Zeit reicht. Für unsere Politiker wollen wir beten, dass sie ja, einfach vernünftig bleiben und sich nicht wegen Machtinteressen, Eroberungsgelüsten, Bodenschätzen oder anderen Zielen hinreißen lassen oder wegen Waffenindustrieförderung neue Kriege anzufangen. Ich sage so manches auch nur zwischen den Zeilen, ja, da müsst ihr ein bisschen hineinhören. Man kann nicht alles so deutlich sagen öffentlich. Es werden Kriege sein. Als Christen sollen wir, und das möchte ich auch ganz klar sagen, Friedensstifter sein. Das sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt. Und das können wir in unserem Umfeld praktizieren. Nicht? Wenn Kriege kommen müssen, heißt es nicht, dass wir sie fördern sollten noch und sagen, es kommt sowieso. Nicht? Da darf man nicht jetzt einseitig denken und sagen, ja, sowieso Kriege, also ist ja jetzt egal, kann ich auch aggressiv sein. Nein, wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Wir sollen Friedensstifter sein. Aber jetzt auch nicht in falscher ideologischer Ebene, wie manche Friedensbewegungen, sondern die Liebe Jesu weitergeben. Er ist unser Friede. Kein Friede ohne Jesus Christus. Und zwar Jesus allein, nicht durch Religionsvermischung wiederum. Das wäre wieder genau das Falsche. Ja, dann werden Seuchen sein, Hungersnöte, Erdbeben. Hungersnöte sind auch nicht ausgerottet. Es gibt wachsende Wüsten, auch die Sahara wächst. Gerade da, wo der Islam sich verbreitet. Interessant, wenn man das so beobachtet. Und Seuchen, AIDS, Ebola und was alles zu nennen wäre. Und auch Erdbeben. Zu den Erdbeben folgende Hinweise. Da gibt es so viele Zahlen, das musste ich mal aufschreiben. Ich habe mal Folgendes hier mir notiert. Die von den Versicherungen zu ersetzenden Schäden. Nee, also Folgendes, von den 60er bis zu den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich die Zahl der Naturkatastrophen verfünffacht. Das hat man also festgestellt. Die Messmethoden sind die gleichen geblieben. also im letzten Jahrhundert, 60er bis 90er Jahre, hat sich die Zahl der Naturkatastrophen verfünffacht in 30 Jahren. Und im gleichen Zeitraum sind die von den Versicherungen zu ersetzenden Schäden sogar um das 15-fache gestiegen. Auch durch die Verstädterung natürlich bedingt. Wenn Erdbeben in der Großstadt ist, dann sind natürlich viel mehr Schäden und Tote zu beklagen. Und das zeigt uns, dass also das auch zunimmt in der Endzeit, auch alarmierende Zeichen. Es sagt, steht ja einmal in der Bibel, in der Offenbarung, dass am Ende ein Erdbeben sein wird, so groß, wie es noch nie gewesen ist. Und da entnehme ich auch eine gewisse Steigerung dieser Katastrophen. Womit hängt es eigentlich zusammen, dass auch diese Katastrophen zunehmen? Man kann das natürlich jetzt geologisch erklären, aber ich verstehe das auch geistlich, weil nämlich auch das Böse zunimmt, der Glaubensabfall, der Unglaube, die Gesetzlosigkeit, die Lieblosigkeit. Immer weniger wirklich Gläubige, immer mehr Vermischung mit der Welt. Und das hat der Herr Jesus ja gesagt, werde ich Glauben finden auf der Erde. Und gleichzeitig vermehren sich eben diese Gerichte auch schon. Und was wir jetzt erleben, sind auch schon diese Vorwehen der Trübsalsgerichte. Siegel, Posaunen, Donner- und Zornschalengerichte, diese vier Gerichtsreihen, das sind die letzten Steigerungen, die meines Erachtens sich dann in der großen Trübsalzeit erfüllen werden. Aber die Vorstufen, die erleben wir auch heute schon. Aber immer noch haben wir Gnadenzeit, wenn wir so einen herrlichen Frühling jetzt wieder sehen dürfen. Das ist alles noch Gnadenzeit. Und da wollen wir uns wirklich auch von Herzen freuen und dem Herrn dankbar sein, der immer noch seine Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und noch dürfen wir in unserem Land das Evangelium verkündigen. In vielen, vielen anderen Ländern ist es nicht mehr öffentlich möglich. Ja, das wissen wir auch. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Und dann die Christenverfolgung. Darauf möchte ich heute nicht eingehen. Das ist dann für Samstag das Thema. Ich will noch auf einen Punkt eingehen, was in Vers 14 steht. Und dann auch so langsam schon zum Ende kommen. Dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, als Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Es war jetzt so viel Negatives heute, aber ich will mit diesem positiven Zeichen schließen, der Weltmission. Auch das wird weitergehen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Vortrag gehört von der Wycliffe Bibelübersetzergesellschaft. Es sind nur noch relativ wenige Stammesprachen, die noch nicht erreicht sind. Es gibt mehrere hundert Übersetzungsprojekte der Bibel. Und insgesamt rechnet man mit 6.000 bis 7.000 Sprachen auf der Erde. Es gibt Bibelübersetzungen in, ja, jetzt muss ich die neuesten Zahlen einmal finden, in etwa 500 Sprachen die komplette Bibel und Teile der Bibel, das Neue Testament insbesondere, wurden bisher in rund 2500 Sprachen übersetzt. Aber da sind alle wichtigen Sprachen natürlich enthalten. Was eben fehlt, sind solche Stammessprachen, die meistens nur von wenigen tausend Menschen gesprochen werden. Aber auch da sind liebevolle Missionarinnen und Missionare dran, das zu übersetzen, um auch diesen die frohe Botschaft zu bringen. Es gibt auch Aufzeichnungen auf CDs, etwa durch Gospel Recordings, in bereits über 5000 Sprachen, wo die frohe Botschaft gesprochen wurde. Wenn man jetzt einmal davon ausgeht, von diesen Zahlen, dann sehen wir auch, dass die Wiederkunft unseres Herrn Jesus nicht mehr weit ist, dass die Zeit vorangerückt ist und dass wir uns freuen dürfen auf sein Kommen. Und so sagt auch der Herr Jesus, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es ist eine böse Zeit, das haben wir heute gehört, aber es gilt, die Häupter zu erheben, wenn wir sehen, dass diese Dinge geschehen, weil wir erkennen, dass sich unsere Erlösung naht. Also, wer mich kennt, weiß ja auch, dass ich von Natur aus ein fröhlicher Mensch bin, auch geblieben bin, oder stimmt's nicht? Ja, wer kennt mich denn eigentlich hier? Ja. Und ich habe mir die Freude nicht rauben lassen. Sie kommt aus der Freude im Herrn. Und so müssen wir keine Trübsal blasen, wie man hier im Süddeutschen sagt, sondern wir dürfen freudig unsere Häupter erheben und bereit sein, wenn der Herr kommt, indem wir Kinder Gottes sind, in Jesus Christus, seine Kinder, dass wir ihn angenommen haben als unseren Herrn und Erlöser, gereinigt in seinem Blut. Er ist ja am Kreuz auf Golgatha gestorben. um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen. Und möge der Herr schenken, dass wir ihm in Liebe und Dankbarkeit nachfolgen, bis an unser Ende. Amen.
Amen.
Ich möchte noch mal bitten, dass wir kurz aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du der Sieger bist über Sünde, Tod und Teufel. Und wenn wir sehen, wie sich diese Endzeitmächte unter Leitung des Teufels immer mehr erheben, weil sie sehen, dass wenig Zeit ist, so bitten wir dich, bring du uns hindurch. Schenk, dass wir standhaft bleiben und uns nicht verführen lassen durch falsche Propheten, durch irgendwelche Sekten und auch durch die Unterwanderung bei den Evangelikalen. Herr, öffne auch denen die Augen, die noch verblendet sind, und schenk uns Hunger nach deinem Wort, dass wir durch dein Wort uns jeden Tag stärken lassen, geistliche Nahrung haben, um dem Teufel und seinen Helfern zu widerstehen. So leite uns auch jetzt in dieser Konferenz. Segne jeden Einzelnen, der gekommen ist. Wir loben und preisen dich. Amen.
Amen.